lese uns den Predigttext aus Exodus 33, die Verse 1 bis 4, 34 und 12 bis 23. Ich lese aus der Neuen Evangelischen Übersetzung. Jahwe sagte zu Mose: Ihr brecht jetzt auf. Bring das Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob unter Eid für ihre Nachkommen versprochen habe. Ich werde einen Engel vor dir herschicken und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter vertreiben. Ihr kommt in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Aber ich selbst werde nicht mit euch ziehen, denn ihr seid ein widerspenstiges Volk und vielleicht müsste ich euch deshalb unterwegs vernichten. Als die Israeliten diese harten Worte vernahmen, trauerten sie. Keiner legte seinen Schmuck an. Mose sagte zu Jahwe: Du befiehlst mir, dieses Volk in sein Land zu führen, aber du hast mir nicht offenbart, wen du mitschicken wirst. Dabei hast du mir doch gesagt, dass du mich mit Namen kennst und mir deine Gunst geschenkt hast. Wenn ich also wirklich deine Gunst genieße, dann lass mich doch erkennen, was du vorhast. Ich möchte dich besser verstehen und auch weiter in deiner Gunst bleiben. Und denk bitte daran, diese Nation ist dein Volk. Jahwe erwiderte: Wenn ich mitgehe, würde dich das beruhigen? Mose entgegnete: Wenn du nicht mitgehst, dann bring uns lieber nicht von hier weg. Woran soll man denn sonst erkennen, dass wir in deiner Gnade stehen, ich und dein Volk? Doch nur daran, dass du mit uns ziehst und uns dadurch vor allen anderen Völkern der Welt auszeichnest. Mich und dein Volk. Jahwe erwiderte: Auch diese Bitte werde ich dir erfüllen, denn du stehst in meiner Gunst und ich kenne dich genau. Doch er bat ihn weiter: Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Er antwortete: Ich selbst werde all meine Güte an dir vorüberziehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich entscheide, wem ich gnädig bin und schenke mein Erbarmen, wem ich will. Dann sagte er: Du kannst mein Gesicht nicht sehen, denn kein Mensch, der mich sieht, bleibt am Leben. Jahwe sagte weiter: Pass auf, hier auf dem Felsen ist ein Platz bei mir. Da kannst du stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorüberzieht, werde ich dich in einen Felsspalt stellen und meine Hand als Schutz über dich halten, bis ich vorbei bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen. Und du kannst mich von hinten sehen, aber mein Gesicht darf nicht gesehen werden.
Vielen Dank, Patricia. Leute, es ist schön, so den Saal so voll zu sehen, obwohl ein Feiertag war. Das ist ja herrlich. Wir machen weiter, wie ihr vorne sehen könnt, in unserer Predigtreihe zum Buch Exodus. Und weil die letzte Predigt jetzt noch vor Ostern war, fasse ich einmal kurz zusammen, was bis hierher passiert ist. Wirklich nur kurz. Das Volk Israel, das Volk der Hebräer, wurde aus der Sklaverei in Ägypten befreit von Gott. Und er führt sie an den Berg Sinai. Er hat ihnen immer gesagt, ich führe euch heraus, damit ihr mich anbeten könnt. Und am Berg Sinai zeigt er sich selbst und erinnert sie daran, was er mit ihnen vorhat. Und er sagt ihnen, ihr sollt mein Eigentum sein. Ihr sollt mir sein, ein Volk von Königen und Priestern. Vielleicht erinnert ihr euch an diese zwei Dimensionen. Und Gott schließt diesen Bund mit seinem Volk. Und dann passiert das, worüber dann Johannes das letzte Mal gepredigt hat, diese Situation mit diesem goldenen Kalb. Das Volk vergisst sehr, sehr schnell. Es versucht sich, Gott zu ihren eigenen Wünschen herauszumachen. Und sie beten auf einmal so ein goldenes Kalb an und diese Beziehung bricht zwischen Gott und Mensch. Und das ist so ein alter Riss, der uns immer wieder begegnet und der nie aufgehört hat, bis heute noch. Und Gott, ja, vergibt ihnen daraufhin. Und jetzt kommt aber schon Kapitel 33. Da ist was kaputt gegangen und Gott hat ihnen vergeben. Und jetzt landen wir in Kapitel 33 und genau so geht's weiter. Wir spüren, irgendwas liegt noch in der Luft, denn genau so beginnt es jetzt. Wir starten einfach direkt. Wenn du deine Bibel mit hast, schlag sie gerne auf, ansonsten liest du hier vorne mit. Heißt es dann Kapitel 33, Vers 1, ihr brecht jetzt auf, sagt Gott. Ihr brecht jetzt auf. Und in diesem ersten Satz ist schon alles gesagt, was schwierig ist. Sie wollten ja weg von dem Berg, sie wollten weg von dieser Wüste. Aber plötzlich heißt es, ihr brecht jetzt auf. Angelika und ich sind jetzt schon 10 Jahre verheiratet und in 10 Jahre Ehe lernt man, zumindest das habe ich gelernt, schon manchmal auf die kleinen Worte zu achten. Wenn ich dann sage, du wolltest doch hierher kommen, und meine Frau schaut mich an wie du, wir wollten hierher kommen, und dann mit einem Wort kannst du so viel daneben machen. Ja, das ist so. Und Gott sagt jetzt hier, ihr brecht jetzt auf. Und dann sagt er, bring jetzt das Volk in das Land, das ich euch geben werde. Ich werde einen Engel vor dir schicken, ich werde alle eure Feinde vertreiben. Ihr kommt dort an, was ich euch versprochen habe. Und es wird euch gut gehen, in das Land, in das Milch und Honig fließt. Das sagt er ihnen. Und das ist doch perfekt. Alles, was das Volk sich gewünscht hat, wird ihnen jetzt von Gott auf einem Silbertablett serviert. Alles, was sie wollten. Ein gutes Leben. Ein gutes Land. Was macht es, wenn es draußen schön ist und du einen Garten hast, den du genießen kannst? Das ist etwas Herrliches, das kennen wir hier, oder? Wenn der Weinberg dann voll in Blüte steht, die Trauben hat, das ist doch, so will man leben, nicht in der Wüste. Ein Land in Frieden, die Feinde besiegt, Wohlstand. Ich meine, wenn man eine Sache von der man träumt, dann ist es doch das, das zu haben im Leben. Wie ist es, wenn Gott uns alles auf einem Silbertablett serviert und sagt, weißt du was, das gebe ich dir. Aber da ist dieses Problem von diesem ersten Satz. Ihr brecht jetzt auf. Und Vers 3, wenn du gut aufgepasst hast, merkst du, das ist nicht nur ein Verdacht, sondern in Vers 3 sagt Gott nämlich, was da im Busch ist. Vers 3 sagt er, aber, das ist nicht gut, wenn Gott mit aber beginnt, aber ich selbst werde nicht mit euch ziehen, denn ihr seid ein widerspenstiges Volk und vielleicht, das ist so eine krasse Aussage, vielleicht müsste ich euch deshalb unterwegs vernichten. So kann sein. Möglicherweise. Und dieses Wort widerspenstig ist hier sehr interessant. Wenn du noch die Geschichte von Exodus kennst, da erinnerst du dich vielleicht an die Aussage, wenn über den Pharao immer wieder gesagt wird, er hatte ein hartes Herz oder er machte sein Herz hart und er hat sich da mit Gott immer wieder, er war nicht offen für das, was Gott gemacht hat. Das ist das gleiche Wort im Hebräischen. Und das Volk ist rausgekommen aus Ägypten. Und sie waren unter der Herrschaft eines Pharaos, dessen Herz immer hart war. Und sie sind rausgekommen aus der Sklaverei. Und nach all der Zeit, obwohl Gott schon mit ihnen anders umgegangen ist, ist ihr Herz immer noch hart. Und das kenne ich dann schon aus meinem Leben. Eigentlich habe ich manche Prägung gedacht, hinter mir zu lassen. Aber wenn ich in mein Herz schaue, dann merke ich immer noch Dinge, die ich eigentlich schon längst hinter mir lassen wollte. Und jetzt ist, als die Israeliten das hören, rebellieren sie nicht, alles, was sie davor gemacht haben, sie meckern nicht, sondern sie trauern. Sie trauern, obwohl sie eigentlich alles kriegen, was sie wollten, was sie sich gewünscht haben. Sie kriegen alles, nur nicht Gottes Gegenwart. genau hier steigen wir einmal ein mit dem ersten Punkt. Ich nenne ihn einmal unsere Sehnsucht nach Gottes Herrlichkeit. Unsere Sehnsucht nach Gottes Herrlichkeit. Eine der tiefsten Überzeugungen des christlichen Glaubens ist es, dass wir Menschen, du und ich, auch wenn ich dich gar nicht kenne, wie einen tiefsitzenden Hunger, einen Durst, eine tiefe Sehnsucht haben nach Gott. In Psalm 63 heißt es zum Beispiel: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach was? Nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach was? Nach dir, mein ganzer Körper. Aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. Und so schaue ich aus nach was? Nach dir. Ich wollte so gerne sehen deine Macht und deine Herrlichkeit. Wir sind in erster Linie nicht für uns selbst geschaffen. So wichtig es ist, für sein eigenes Leben Verantwortung zu übernehmen. Wir sind nicht in erster Linie für die Welt geschaffen, obwohl unsere Südpfalz dich braucht. Es sei denn, du wohnst woanders, dann braucht dich die Gegend, da wo du halt eben wohnst. Wobei die Südpfalz auch. Wir sind nicht mal in erster Linie füreinander hier geschaffen oder für unsere Familie oder nicht mal dafür. So wichtig das ist und so sehr wir einander brauchen. Wir sind in erster Linie für Gott geschaffen. Der Kirchenvater Augustinus, der hat das einmal in folgende meisterhaften Worten ausgedrückt. Du hast uns zu dir hin geschaffen. Und rastlos ist unsere Seele, bis dass sie Ruhe findet bei dir. Das ist so eine gewaltige Ausrichtung. Du hast uns zu dir hingeschaffen. Es ist wie eine Sonnenblume, die gemacht ist und die hat eine Ausrichtung. Sie möchte, sie muss sich an der Sonne orientieren, sonst wächst sie nicht, sonst geht sie ein. Du hast uns zu dir hingeschaffen. Kennst du dieses Gefühl, dieses Rastlos? Manchmal abends sitzt du da, du weißt, du sollst schlafen und dann klickt man sich durch irgendwas durch und alles in einem ist unruhig. Man klickt einfach weiter. Rastlos ist unsere Seele, bis dass sie Ruhe findet bei dir. Und wir Menschen haben geschafft, diesen Hunger, diesen Durst mit so viel allerhand Zeugs zu überdecken. Aber diese Sehnsucht ist da. Und das Volk hat endlich mal etwas verstanden. Sie trauern. Und dann geht Mose hin und er sagt ihm folgende Worte. Und ich liebe diese Worte von Mose. Er sagt: Wenn du nicht mitgehst, dann bring uns lieber nicht von hier weg. Wenn du jetzt nicht mitgehst, Gott, dann bring uns nicht von hier weg. Wenn du deine Bibel heute hier dabei hast, dann nimm dir sofort einen Stift und markier dir diesen Vers 15. Und wenn du deine Bibel nicht dabei hast, dann kannst du es nächstes Mal mitbringen und geh nach Hause, mach deine Bibel bei Exodus 33 auf und markier dir diesen Vers, denn der hat es in sich. Bring uns lieber nicht von hier weg, von der Wüste weg, wenn du nicht mitgehst. Denn das, was Mose hier macht, macht für die meisten Menschen überhaupt keinen Sinn. Gott hätte ihnen alles gegeben, was sie wollten. Nur nicht seine Gegenwart. Mose sagt etwas, das die Flamme von Religiosität im Keim erstickt. Dieser Satz reißt das Haus ein von modernen spirituellen Menschen. Spiritualität im Jahr 2025 sieht wie folgt aus. Du sagst, du glaubst an Gott und dann sagt dir jemand, ah, das ist schön, ach, wenn dir das hilft, voll gut für dich. Und ich verstehe manchmal nicht, was damit gemeint ist. Wie schön für mich, wenn es mir hilft. Und wenn es mir gerade nicht hilft, was dann? Aber das ist die Art, wie wir ticken. Du suchst das, was dir in deinem Leben hilft. Und Gott bietet dem Volk und Mose alles an, was sie sich wünschen, nur einfach ohne ihn. Sogar er sagt, wenn ich mit euch gehe, wird es nur gefährlicher. Er sagt, dann werde ich euch vielleicht unterwegs vernichten müssen. Es wird Probleme geben, ich werde euch erziehen müssen. Das ist ja der Ausdruck dahinter. Ihr seid noch nicht in Ordnung. Ihr seid noch nicht die Menschen, die ich gerne aus euch machen möchte. Also wenn ich mit euch gehe, dann gibt es Zoff. Mit Gott wird es auf einmal viel schwieriger und sie werden 40 Jahre noch durch die Wüste gehen. Aber sie sagen, nur mit dir. Der New Yorker Pastor und Bestsellerautor Tim Keller, wenn du schon länger mit uns unterwegs bist, wirst du diesen Namen immer wieder kennen. Er taucht immer wieder auf. Er hat einmal folgenden wundervollen Satz gesagt, einfach, kurz und knackig. Religiöse Menschen finden Gott nützlich. Nachfolger Jesu finden Gott aber schön. Religiöse Menschen finden Gott was? Nützlich. Es hilft mir. tut mir gut, ich habe auf einmal andere Menschen, ich habe eine tolle Hauskirche, tut mir alles gut. Aber Nachfolger Jesu, ihre Aufgabe ist es, Gott in erster Linie einfach schön zu finden. Und da ist dieser Satz von Mose, versteht, der ist so radikal. Lieber bleibe ich in der Wüste, als wenn du nicht mitgehst. Und es wird so viele Entscheidungen in unserem Leben geben, wo wir manchmal riskieren würden, als Nachfolger Jesu, eher zu riskieren, von Gott wegzugehen, um mehr zu haben, was wir wollen. Und mit Gott, das klärt sich schon irgendwie. Und er steht dort und sagt, nein, 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 nein. Und wir trauern jetzt hier, denn Gott, nicht ohne dich, nicht einen Meter. Und das könnte in der Realität für dich so aussehen, vielleicht bist du Single. Und du triffst die Entscheidung, lieber bleibe ich aber alleine, als in eine Partnerschaft zu flüchten, die mich am Ende von Gott eher wegbringt. Das ist keine leichte Sache, das ist eine Wüste. Oder du hast einige Jobangebote und ein Job verspricht wirklich viel Geld, viel Erleichterung bei dir mit deinen Sorgen. Aber dann ist dieser Punkt, lieber bleibe ich ärmer. Und wir können uns weniger leisten, als dass mich dieser Job am Ende in Konfrontation, in Konflikt bringt mit meinem Weg mit Jesus. Lieber bleibe ich in der Wüste. Das heißt nicht, dass alles andere schlecht ist. Aber das bedeutet, lieber bleibe ich hier, als mich von dir auch nur ein Stück zu entfernen. Das ist mal eine Aussage, die macht für religiöse Menschen keinen Sinn. Aber für Nachfolger Jesu, die sagen, das Schönste und das Wertvollste, was ich im Leben nur habe, ist dieser Gott in all seinem Geheimnis. Da stehen wir. Und ich sehne mich danach, so jemand zu werden. Und ich sehne mich danach, mit Menschen hier unterwegs zu sein, die das glauben, die das sagen. Und auch wenn sie daran scheitern, immer wieder neu darin auszurichten. Wenn du heute neu bist und diesen Gott noch gar nicht so für dich kennst, dann weiß ich, das ist ein Brett. Aber ich sage dir, ich glaube, es ist so gut, dass du heute da bist. Denn du bekommst jetzt einmal, wir machen den Vorhang einmal weg und du siehst, was dahinter im Kern des christlichen Glaubens wirklich los ist. Und dieser Gott ist keine nette Ergänzung für das Leben. Der ist es einfach nicht. Wenn du eine nette Ergänzung für dein Leben möchtest, dann kann ich Entspannungsübungen empfehlen. Es gibt tolle Meditations-Apps. Kannst versuchen, mehr Achtsamkeit zu üben und du findest einiges auf YouTube oder Amazon oder sonst irgendwo. Nette Sachen, keine Frage. Bella Vitalis hilft auch. Ja, aber das sind nette Ergänzungen fürs Leben. Und versteht mich jetzt hier auch nicht falsch. Meine Frau und ich, wir würden sofort sagen, Gott tut unserem Leben gut. Wir haben so viel Heilung erlebt, innerlich, äußerlich. Wir erleben Sinn, wir erleben Erfüllung, Hoffnung. Und dann ist da noch so eine kleine Nettigkeit wie das ewige Leben. Falls du noch nicht davon gehört hast, kann ich nur empfehlen. Aber im Herzen unseres Glaubens, je tiefer wir gehen, finden wir ihn. Ihn, den unsere Seele liebt. Diese Liebesbeziehung mit diesem ewigen Gott, dem schönsten Wesen überhaupt. Und das musst du wissen, sonst wirst du enttäuscht werden auf diesem Weg mit Jesus. Gott ist am Ende unser Glück nicht so wichtig wie unser Durst nach ihm. Darum führt er uns manchmal in die Wüste und wird sogar manche Umwege mit uns gehen, weil er diese tiefste Sehnsucht in dir kennt, auch wenn du sie häufig nicht wahrnimmst. Alles andere wird dich nur enttäuschen, das kann ich dir sagen. Und das ist übrigens der Grund, wir sind immer noch beim ersten, aber hier wird es nur noch deutlicher. Das ist der Grund, warum Mose jetzt folgenden Satz, diesen Wunsch äußert. Und das ist das, was er sagt. Vers 19 ist der nächste Vers, den du bitte jetzt fett markierst. Jetzt oder später, wenn du nach Hause kommst, das müsst ihr mir versprechen. Das sind zwei Sätze, die dürfen wir nicht vergessen. Vers 19. Mose bat ihn weiter, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Zeig mir deine Herrlichkeit. Ich weiß nicht, ob je heiligere Worte gesprochen worden sind. Ich weiß nicht, ob es einen schöneren Wunsch als diesen gibt. Zeig mir deine Herrlichkeit. Diese Worte sind das Gebet, das ich wünsche, dass es noch mehr aus meinem Leben rauskommt. Das ist das Gebet, was ich mehr von uns als Gemeinde wünsche. Ich glaube, ich sage das selten. Aber ich glaube, diese Worte haben die Macht, etwas zu verändern, unser Leben wirklich zu verändern. Zeig mir doch deine Herrlichkeit. Mose sagt nicht, gib mir ein Zeichen, ob es dich gibt. Das wäre so klassisch unser Gebet. Gott, übrigens, gib mir mal wieder ein Zeichen, dass ich dich sehen kann. Mose geht felsenfest davon aus. Mose sagt doch nicht, zeig mir deine Größe, ich muss wieder glauben, dass du etwas tun kannst. Das sagt er auch nicht. Er sagt, zeig mir deine Herrlichkeit. Im Hebräischen, damit wir dieses Wort etwas besser verstehen, das hebräische Wort heißt Kabot oder Kabot, je nachdem, wie es im Satz verwendet wird. Und es heißt wortwörtlich, hat es etwas mit dem Wort Gewicht zu tun. Es ist ein Gewicht, das sich auf dich legt. Das ist Kabot, Herrlichkeit. Etwas entfaltet seine ordentliche Wirkung auf dich, wenn du ordentlich ein Gewicht tragen würdest. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das passt deswegen auch mit Schönheit zusammen, weil echte Schönheit legt auch ein Gewicht auf dich. Wenn du wahre Kunst siehst oder hörst, das legt ein Gewicht auf dich. Vielleicht warst du mit uns Karfreitag hier gefeiert. Da hatten wir zum Beispiel zwei Instrumentalstücke, die mir sehr ans Herz gingen. Und ich saß hier vorne. Und als Heiko und Inge diese Lieder gespielt haben, ich habe gemerkt, oh, hier legt sich was auf, das ist wunderschön. Und ich stehe danach anders auf. Ich kann dann erstmal nicht aufstehen, wenn ich so etwas gehört habe. Und da war dieses große Bild hier von Erik, einem unserer Künstler, von dem gekreuzigten Christus, schrecklich anzuschauen, aber auf herrliche Art und Weise auch schön. Danach geht man nicht einfach schnell raus, da legt sich etwas auf dich. Und ich würde dieses Wort jetzt mal für uns, ich würde es so ausdrücken, es ist das glänzende Gewicht deiner Schönheit. Das ist Kibbut, das glänzende Gewicht deiner Schönheit. Kleiner Tipp, liebe Ehemänner, geht nicht nach Hause und versucht diesen Satz bei eurer Frau, das glänzende Gewicht deiner Schönheit, das passt nicht. Das behalten wir jetzt einfach mal für Gott. Ja? Das ist Herrlichkeit. Und Gott hat es. Und dieser Wunsch beinhaltet, Mose weiß, es ist bei Gott zu finden. Das Gute, das Wahre und das Schöne bei dir und darum zeig es mir. Ich kann es nicht einfach suchen, du musst es mir zeigen. Und wir haben als Pastoren, wir haben für uns immer vorgenommen, einige Stunden in der Woche auch immer wieder auch einfach im Gebetsraum zu verbringen. Und dann nehme ich in so einer Woche diesen Text mit und dann bin ich im Gebetsraum und bete mich ein bisschen durch diesen Text hindurch in Vorbereitung. Und als ich diese Stelle dann hatte, diesen Wunsch hatte, dann musste ich immer wieder an ein Lied denken. Ein Lied denken, das schon ein bisschen Jahre gekommen ist. Herr, öffne du mir die Augen. Und ich konnte auf einmal nur noch, ich konnte minutenlang, habe ich nur noch dieses Lied gesungen. Das geht so mit: Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen, ich will dich sehen. Und da geht's in diesen Refrain. Ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtend erhoben und herrlich. Gieß aus deiner Liebe und Macht, wir singen heilig, heilig, heilig. Heilig, 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 ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtend erhoben und herrlich. Wir haben uns nur gerade eingesungen, wir werden das am Ende des Gottesdienstes nochmal richtig singen, mit aller Gewalt, die wir haben, weil das ist der Wunsch. Das ist der Wunsch der Kirche. Ich will dich sehen in deiner Schönheit. Nicht nur hilf mir bei all dem, was wir es brauchen, sondern ich will dich sehen in deiner Schönheit. Ich kann dir sagen, dieses Gebet verändert unsere Beziehung mit Gott. Aber so einfach ist es leider nicht. Denn da gibt es eine Mauer zwischen uns und Gottes Herrlichkeit. Die sehen wir in den Texten, die kennen wir zu gut aus unserem Leben. Wir lesen dafür die nächsten Verse, es geht ja weiter. Gott redet mit Mose und dann heißt es wie folgt, ab Vers 20. Dann sagte Gott, du kannst mein Gesicht nicht sehen, denn kein Mensch, der mich sieht, bleibt am Leben. Das ist meine Aussage. Jahwe sagte weiter, pass auf. Hier auf dem Felsen ist ein Platz bei mir, dort kannst du stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorüberzieht, werde ich dich in einen Felsspalt stellen und meine Hand als Schutz über dich halten, bis ich vorbei bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du kannst mich von hinten sehen, aber mein Gesicht darf nicht gesehen werden. Was ist das nur für ein Gott? Kennst du das Gebet, Gott, ich will jetzt, ich muss dich mal erleben? ich brauche dich gerade irgendwie. Und stell dir vor, Gott antwortet dann, ja, warte mal, du kannst ein bisschen was von mir sehen, aber du bist nicht bereit für mich. Manche von euch werden sich vielleicht erinnern an Exodus 3, darüber hatten wir eine Predigt in dieser Reihe, als Gott mit zu Mose redet, in dieser Berufungsgeschichte aus dem brennenden Dornbusch. Da ruft er, Mose, Mose, und Mose kommt näher und der nächste Satz von Gott ist, komm nicht näher. So verrückt, du hast mich doch gerade gerufen, aber nur bis dahin. Dieses Spiel von Nähe und Distanz bei Gott. Gott ruft uns in aller Liebe zu sich und sagt aber, hier ist deine Grenze, hier nicht weiter. Und hier wiederholt sich das. Ja, du sollst mich sehen, aber nicht mein Gesicht. Denkt man so, was soll ich denn sonst sehen? Übrigens, Gott hat ein Gesicht. Wer hätte das gedacht? Und Gott sagt, du darfst meinen Rücken sehen. Ich ziehe so vorbei. Und ich, wenn ich versuche, dafür Worte zu finden, stelle ich mir das immer so ein bisschen so vor mit, du darfst schon gucken, aber du musst so ein bisschen spinksen. So in der Art. Und ich muss da, wenn ich an dieses Spinksen denke, muss ich an eine Situation aus meinem Leben denken, die so eindrücklich war. Ich war Teenager und diese Situation hat sich so oft wiederholt in meinem Leben, dass ich die bildgewaltig vor Augen sehe. Und zwar, ich bin der Älteste von 3 Brüdern. Einer meiner Brüder ist ja sonst auch hier, der ist gerade oben bei den Kids, der Daniel. Und ich bin 8 und 10 Jahre älter als meine beiden Brüder. Und wie es so ist, da ist ja schon ein bisschen Abstand. Und als ich in den Teenagerjahren war, da waren sie natürlich noch deutlich jünger. Und das Spannende ist ja, wenn du dann so einen deutlich älteren Bruder hast, der darf schon ganz viele Dinge, die du normalerweise noch nicht darfst. Und ich hatte in meinem Zimmer schon einen eigenen Computer und habe da stehen. Ich konnte Filme gucken, Spiel spielen, wie auch immer. Meine Brüder, das war ja Hammer. Nur hatte ich mit Mama und Papa abgemacht, die dürfen da noch nicht rein. Das ist, wenn ich so ein Spiel spiele, das ist noch nicht für die. Das ist noch zu jung. Aber die 2 Ninjas, die haben es doch irgendwie geschafft. Und wirklich, das sah wie folgt aus. Waren so 2 Jahre, über 2 Jahre waren zwischen denen, so 6 und 8 Jahre. Und die kommen an, angeschlichen bis zum geht nicht mehr. Und wenn man die Tür ein bisschen öffnet, konnte man direkt auf den Bildschirm gucken. Und dann öffnen sie die Tür mit einer Geduld. Würde ich mir jetzt noch wünschen, in meinem Leben diese Geduld zu haben. Millimeter für Millimeter geht die Tür langsam auf und dann ist sie so ein Zentimeter auf. Und ihr müsst euch das vorstellen, der eine war jetzt 2 Jahre älter. Der eine ist oben, versucht mit einem Auge durchzugucken, der andere ist unten, versucht mit einem Auge durchzugucken und sitzen. Da haben sie wieder Geduld. Und dann geht die Tür noch ein bisschen weiter auf. Irgendwann warst du bei 3 Zentimetern und irgendwann war es denen auch zu blöd, immer nur mit einem Auge zu gucken. Und dann jetzt ohne Spaß kamen sie auf folgende Idee, damit sie auch mal zu 16, zu 9 sehen, drehen sie den Kopf. Und es war wirklich so, der Ältere steht so da und der andere unten steht so da, damit sie auch mal das ganze Bandbreite sehen. Und die Tür geht immer Stück für Stück weiter auf. Und sie wussten aber, wenn sie die Tür zu weit aufmachen, damit sie alles sehen können, dann gibt es Stress, dann wird es wieder zugemacht. Dafür sind sie noch nicht bereit. Dieses Spiel von ein bisschen was kann ich davon erhaschen, aber ich muss auch aufpassen, weil sonst wird alles zugemacht. Und ein bisschen von diesem Spinksen sehen wir auch bei Gott, weil Gott sagt, für manche Dinge bist du noch gar nicht bereit. Wag dich lieber nicht immer nur zu viel, denn es gibt eine Mauer. Wir dürfen nicht einfach in Gottes Nähe einfach so treten. Für manche Dinge sind unsere Herzen noch gar nicht bereit. Gott sagt, kein Mensch kann mich sehen. Übrigens, Gott sagt nicht, ein Mensch wird mich niemals sehen. Das sagt er nicht. Menschen, die Jesus nachfolgen und die dieses Leben bekommen haben, da heißt es irgendwann werden wir ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht und der Schleier wird weggenommen werden. Wir werden Gott sehen, aber noch nicht. Nicht mit den Herzen, die wir hier und da immer noch haben. Mit dem, was hier drin ist, mit dem Egoismus und all dem. Oh, wir werden Gott sehen. Wir sind dafür gemacht, ihn zu sehen, ihn zu bestaunen, ihn zu genießen. Nur jetzt noch nicht. Aber jetzt müssen wir uns doch fragen, aber wie kann denn jetzt am Ende ein Mensch wie Mose Gott selbst sehen und noch leben? Und Gott denkt sich jetzt hier was aus und er sagt ihm ein bisschen, du gehst in diese Felsspalte hinein und von dort aus kannst du ein bisschen spinksen. Von dort aus, in diesem Felsen. Und die ersten Christen damals, die haben diesen Text gelesen und ihnen war klar, hier ist ein tiefes Geheimnis. Das kann doch nicht sein. Und sie erinnern sich an eine Aussage, wo es dann im Neuen Testament heißt, dieser Fels war Christus. Da geht es eigentlich um diesen Fels, aus dem Wasser kommt. Und da schreibt Paulus dann, dieser Fels war Christus. Aber die ersten Christen, die haben diesen Text gelesen, haben gemerkt, warte mal, das ist ein Geheimnis. Mose muss in einen Fels hineingehen, um Gott sehen zu können mit dem Menschen, der er nur momentan noch ist. Und genauso ist es letztlich für uns bis heute immer noch. Keiner von uns kommt hierher mit seinem Glanzleben, mit seinen besten Taten, mit seiner Großzügigkeit und mit seinem Herzen nur mit Liebe. Das glaube ich keinem. Wir kommen hierher mit all diesen Ecken und Kanten, die wir noch haben, mit all dem Schmutz, den wir zum Teil noch haben, mit unserer Unaufmerksamkeit, mit unserem fehlenden Vertrauen Gott gegenüber, mit unserer fehlenden Liebe. Hier kommen wir her. Und wir betreten aber diese Zeit hier in Christus. Denn wo sonst sollen wir hin mit all dieser Schuld und Unvollkommenheit? Wohin sollen wir gehen mit unserer Unzufriedenheit? Wir brauchen einen Schutz, wir brauchen etwas, das uns vor Gottes Gewicht irgendwie auch schützt. Wo sollen wir hin? Nicht, indem wir uns besonders anstrengen, nicht, indem wir besonders großartige Taten tun, sondern die Bibel kennt seit Jahrtausenden nur eine einzige Antwort auf die Frage, wie können Menschen wie du und ich einem heiligen Gott begegnen, der Verzehren des Feuers? Und die Antwort ist seit Jahrtausenden die gleiche: in Christus. Hier ist kein Raum für, dieser Mensch ist so viel besser und dieser Mensch hier ist so viel schlechter. Hier stehen wir alle auf dem gleichen Boden. Und wenn wir Taufen feiern, da taufen wir Menschen in das hinein, was in Jesus passiert ist. Du betrittst diesen Raum und wir kommen hinein in Christus. Hier stehen wir und darum haben wir keine Angst. In Johannes 1, Vers 14, so heißt es dann, er, das Wort, wurde Fleisch und er wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzigartige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Das ist unsere Felsspalte. Und darum haben wir keine Angst. Aber unsere Geschichte ist noch nicht vorbei. Ein Höhepunkt kommt noch. Nämlich in Kapitel 34, nachdem Gott dann vorbeizieht. Und ich wünsche eigentlich, bräuchten wir noch zwei Predigten, um nur dieses Geheimnis von Gottes Namen, der vorbeizieht, um uns das anzuschauen. Aber ich möchte unsere Aufmerksamkeit noch auf eine Sache legen, Kapitel 34. Als Mose dann diese Begegnung mit Gott hatte, er hat den Rücken gesehen, er hat die Güte Gottes vorbeiziehen sehen. Und dann heißt es am Vers 29 in Kapitel 34, als Mose vom Berg herabstieg, hatte er die beiden Tafeln der göttlichen Urkunde in seiner Hand. Er wusste aber nicht, pass auf, dass durch das Reden mit Gott seine Gesichtshaut zu leuchten begonnen hatte. Der brauchte kein Handylicht mehr. Der ist rumgelaufen und hat geleuchtet. Und das kann man sich kaum vorstellen. Das passt nicht in unsere Konzepte. Aber hier reden wir über diesen letzten Punkt, nämlich wir hatten diese Sehnsucht nach Gottes Herrlichkeit, wir hatten die Mauer zwischen uns und Gottes Herrlichkeit und jetzt sehen wir unsere Verwandlung zu Gottes Herrlichkeit. Und ich versuche uns das einmal deutlich zu machen mit einer Geschichte, die ich euch gerne erzählen würde. Man erzählt sich eine Geschichte von einem abgelegenen Dorf. Das Dorf war an einem großen Felsen gelegen und in dem Felsen war ein Gesicht eingehauen, richtig groß. Und niemand wusste, wer dieses Gesicht gehauen hatte oder wie lange schon da war. Es war schon immer da gewesen. Und die Leute kamen jetzt jede Woche dort zusammen. Und sie feierten und beteten zu diesem Gesicht, zu ihrem Gott. Und dann geschah es, es wurde ein Junge geboren. Ein Junge, der irgendwie anders war. Und von seinen ersten Jahren an war dieses Kind besonders. Während die anderen Kinder tobten und spielten und alles Mögliche anstellten, saß er jede freie Minute dort vor diesem Felsen und betrachtete dieses Gesicht. Und er machte das über Monate, über Jahre und er wurde älter und älter. Eines Tages stand er auf und ging wie gewohnt ins Dorf. Und als er auf den Marktplatz kam, schrie jemand laut, kriegte Panik und die ganzen Leute verdrückten sich. Und als dann der Häuptling kam und fragte, was los ist, murmelte jemand, unser Gott ist in unsere Mitte gekommen. Er steht auf dem Marktplatz. Und der Häuptling, was macht ein guter Häuptling? Er schickt erstmal die ersten Freiwilligen dorthin Und sie gehen dorthin und die einzige Person, die auf dem Marktplatz steht, ist dieser junge Kerl. Und sie kommen ihm näher und näher, aber als sie auf einmal in sein Gesicht blicken, sehen sie diesen Ausdruck. Liebevoll und fest. Sanft und doch erhaben schaut er sie an. Sein Gesicht war so wie das Gesicht dieses Gottes dort im Felsen. Er hatte es so lange angeschaut, dass er irgendwann alles davon selbst verkörperte. Und darum erzählt man sich seitdem in diesem Dorf, dieser Gott ist nun in unserer Mitte. Die Geschichte finde ich deswegen so gewaltig, weil sie sehr gut ausdrückt, worum es weiter in unserem Leben geht. Zeig mir doch deine Herrlichkeit. Das ist das Gebet der Kirche. Das ist das Gebet, was das Volk hier hatte, was Mose hier hatte, was wir mittragen. Aber versteht ihr, in diesem Anschauen Gottes kommen wir diesem Ziel näher, was Gott mit uns machen möchte. Ein Volk von Königen und Priestern, Menschen, die Gottes Wesen widerspiegeln, deren Mimik, Gestik alles davon widerspiegelt, wie Gott ist. Und das passiert nicht nur, indem wir uns anstrengen, nicht nur, indem wir uns To-Do-Listen schreiben, nicht nur, indem wir uns Dinge vornehmen, sondern einfach im Betrachten von Gott. Das altchristliche Wort dafür ist Contemplatio, Kontemplation, das Betrachten Gottes. Und das ist dann schon spannend, wenn ich frage, wie oft und wo und wie betrachten wir eigentlich Gott? Man hat dann manchmal solche Dinge, dann kommt man und nimmt sich vor, was zu lesen oder auch mal zu beten und alles ist sehr gut und sehr wichtig. Aber einfach dieses da sitzen können und betrachten von dem Gott, der dir hier begegnet. Das nächste Mal, wenn du eine Bibel aufmachst und du Dinge gelesen hast, frag dich, wie ist Gott? Und dann sitze einfach da und mal es dir aus. Sieh ihn, dieses schönste Wesen überhaupt. Dafür bist du gemacht, für diesen Blick. Du kannst dir gerne den Gebetsraum buchen, ich kann es nur empfehlen. Dort bist du dort und bist umgeben von diesen Eigenschaften Gottes und den Namen Gottes und du bist dort und du bist in der Atmosphäre und dann bete, zeig mir deine Herrlichkeit. Wenn du mehr ein Mensch werden willst, zu dem Gott dich ruft und du manche Probleme in deinem Leben angehen willst, wir brauchen hier und dafür vieles Hilfe, aber ein wichtiger Baustein in diesem Leben ist es, diesen Gott anzuschauen und davon verändert zu werden von diesem Blick. Ansonsten ist vieles einfach nur Selbsthilfe. Und genauso heißt es dann im Neuen Testament, in 2. Korinther 3, Vers 18. So sehen wir alle die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie und sie erdrückt uns nicht, wie in einem Spiegel, aber mit unverhülltem Gesicht. Wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns so, wie es vom Herrn, dem Geist, kommt. Wir werden verwandelt. Ich fasse uns noch einmal zusammen. Wir haben eine tief sitzende Sehnsucht nach Gott, nach Gottes Herrlichkeit. Und wir beten, zeig mir deine Herrlichkeit. Und damit könntest du genauso auch beginnen, wenn du Jesus noch nicht kennst. Das ist die tiefste Einladung, glaube ich, die ich nur kenne. Nichts anderes wird uns satt machen. Und wir können uns Gott aber nur nahen, indem wir in Christus stehen. Wir kommen dorthin und Gott wird Dinge in unserem Leben aufdecken, aber ich habe keine Angst davor. Ich habe auch keine Angst davor mehr, was Menschen in meinem Leben sehen können. Ich stehe in Christus, in dieser Felsspalte und ich bin sicher. Und dann schaue ich Gott an, in einem langen, ausgedehnten Augenblick meines Lebens. Und ich werde verwandelt, Stück für Stück, bis ich irgendwann bin wie er. Darum geht es, dazu lädt uns der Text ein und so begegnet uns Gott heute. Und wir haben jetzt einen Moment der stillen Reflexion, bevor wir gleich das Abendmahl feiern. Die Sharon wird diesen Moment der Reflexion ein bisschen mit einigen Tönen unterlegen. Ich habe euch zwei Fragen mitgebracht. Die sollten vorne angezeigt werden, genau. Nehmen wir mal diesen Satz, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Zwei Fragen, hast du diesen Wunsch in der vergangenen Woche gelebt? Und wenn nicht, dann halt es vor Gott hin. Sag Gott, ich will das mehr, ich brauche das mehr. Es tut mir leid, da wo ich das nicht getan habe, wo ich nicht dich um deinetwillen gesucht habe. Leg es vor Gott hin. Und vielleicht aber spürst du auch, ich will diesen Wunsch neu aussprechen, dann sprich ihn aus. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Wir lassen uns mal einige Momente der Stille. Wenn dieser Satz, lass mich deine Herrlichkeit sehen, dein Wunsch ist, weil du diesen Jesus kennst, dann darf ich dich jetzt ganz besonders zu diesem Abendmahl einladen. Denn nirgendwo erleben wir Gottes Nähe und Liebe, seine Erhabenheit und seine Nähe zu uns, so herrlich wie im Abendmahl. Auf diesen Wunsch, lass mich deine Herrlichkeit sehen, sagt Gott, kommt an meinen Tisch, schmecke sie. Schmecke meine Herrlichkeit zu dir. Jesus sagte zu seinen Jüngern, der nahm das Brot, dankte und brach und sprach, das ist mein Körper gebrochen für euch, weil ihr es braucht. Und es ist mein Blut, das vergossen wurde für eure Sünden, zur Vergebung eurer Sünden. Mein Blut für euch geflossen und ihr gehört zu mir und ich zu euch. Das ist meine Herrlichkeit. In meiner Feldspalte gibt es etwas zu essen, sagt Gott. Und dazu sind wir eingeladen. So antwortet Gott auf unseren Wunsch, danach etwas von ihm zu erleben. Und er schenkt sich dir selbst. Dazu bist du eingeladen, wenn du diesen Jesus kennst. Wenn du sagst, das kann ich für mich alles noch gar nicht beten, gar kein Problem. Du darfst das einfach passieren lassen. Dort hinten haben wir auch Gottesdienst-Guide-Heftchen. Das kannst du aufmachen. Da sind auch einige Fragen für dich drin zum Reflektieren. Einfach, wie du diese Zeit für dich füllen kannst. Ansonsten werden wir jetzt gleich an 4 Stationen hier vorne, werden Menschen stehen. Die Außenblöcke fangen an, danach folgt der Mittelblock. Ihr könnt dorthin kommen, ihr sagt, ob ihr Brot oder glutenfreies Brot braucht oder Wein oder Traubensaft. Das sagt ihr und ihr werdet es empfangen. Wir werden euch daran erinnern, Christi Leib für euch gebrochen, Christi Blut für dich geflossen. Das ist das, was wir feiern. Das ist Herrlichkeit zum Schmecken. Und so möchte ich euch jetzt mit diesen Worten daran erinnern, lasst uns das Geheimnis unseres Glaubens verkünden. Christus ist gestorben, Christus ist auferstanden, Christus wird wiederkommen. Und nun seht, ist alles vorbereitet, ist so gut. Lasst uns sehen und schmecken, wie freundlich dieser Gott ist. Amen.